Aber grundsätzlich ist der Messestandort Berlin, glaube ich, erfolgreicher denn je. Berlin wird gleich mit Kultur, also mit ganz konkret Musik genannt. Und da spielt Techno immer eine große Rolle. Ich glaube, dass der Bürgermeister schon viel erreicht hat.
Berliner Leben, eine neue Folge mit Felix
und Flo.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast da. Wir sind zu Gast, muss man sagen. Und wir haben den CEO der IFA da. Live Lindner ist unser Gast.
Ja, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, danke, dass du zu Gast bist in unserem Podcast. Und es hat sich in den letzten Jahren ja einiges getan bei der IFA. Und meine erste Frage erstmal, wie geht's denn grundsätzlich dem Messestandort Berlin?
Da gucke ich mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und was ich so höre, kann ja sonst eigentlich nur für mich sprechen. Was ich aber mitbekomme, wenn ich mit den Kollegen von der Messe spreche, ist, dass Messestandort Berlin ist schon noch nach wie vor ein großes Asset, kann man sagen. Also das heißt, ich glaube, denen geht's nicht schlecht, die sind gut gebucht. Bestimmte Messen wie Grüne Woche, wie ITB sind ja längst absolut nicht mehr wegzudenken, sozusagen aus dem Berliner Alltagsleben, genauso wie die ILA sozusagen oder InnoTrans, das sind alle Messen, die Weltruf haben. Und da lässt natürlich die IFA, geht natürlich nahtlos daran über. Aber dem Messestandort Berlin als solchen geht's gut, auch wenn man sagen muss, dass ich weiß, dass wir uns, also alle Messebetreiber halt natürlich wünschen würden, dass wir hier und da etwas mehr Unterstützung zum Beispiel von der Politik bekommen. Es geht da um also zum Beispiel Visa zu bekommen. Also ich rede nicht generell Visa, sondern Visa für eben, dass die auch andere, dass die Länder es einfach haben, zu uns zu stoßen, zu uns zu kommen. Das ist manchmal eben schon ein Grund, warum bestimmte asiatische Länder nicht ganz mehr so zahlreich erscheinen wie vorher. Aber grundsätzlich ist der Messestandort Berlin, glaube ich, erfolgreicher denn je.
Hat sich das Thema Messe wie hat sich das Thema Messe überhaupt verändert irgendwie in den letzten Jahren? Weil die klassische Messe von früher, braucht man die noch heute? Wie hat sie sich verändert?
Ich würde erst mal sagen, also die klassische Messe von früher, würde ich sagen, braucht man nicht mehr. Deswegen muss sich eine Messe grundsätzlich anpassen, wenn sie perspektivisch ja eine Daseinsberechtigung haben möchte. Und ich glaube, der letzte, nicht Wake-up-Call, aber der letzte große, was passiert ist, war logischerweise die Pandemie. Und da hat ja automatisch ein Umdenken stattfinden müssen, weil sich natürlich Firmen, auch Besucher überlegt haben, brauche ich bestimmte Formate noch? Kann ich Kommunikation oder auch Strategiekommunikation vielleicht auch anders machen? Effektiver, genauso effektiv. Und natürlich ist es so, wenn dann einmal ein Kostenpunkt im Etat nicht mehr eingeplant ist, in einem Unternehmen, overseas zum Beispiel, dann fällt es nach der Pandemie, wenn auch noch Kosten dazu gestiegen sind, vielleicht doppelt schwer, den Weg, also 10.000 Kilometer einzuschlagen. Und das heißt, es ist nicht nur uns so gegangen, die Jahre nach der Pandemie. Auf der einen Seite gab es einen erhöhten Nachholbedarf. Deswegen haben gute Messen es relativ schnell geschafft, fast wieder auf Vor-Corona-Zahlen zu kommen. Auf der anderen Seite haben wir festgestellt, dass gerade in der Qualität und in der Intensität, also wenn vorher ein Gastland mit 100 Leuten gekommen ist, sind sie jetzt aus Kostengründen nur noch mit 50 als Beispiel gekommen. Und das war schon eine Herausforderung und das merkt man auch immer wieder, sich quasi erstmal grundsätzlich nach der Pandemie neu zu erfinden. Und für die IFA stand das sowieso schon jahrelang auf der Agenda. Das war ja auch der Grund, warum ich vor jetzt 2,5 Jahren dazugestoßen bin, dass man eben die Messe komplett neu aufsetzen musste. Und um deine Frage zu beantworten, Felix, ich denke, dass eine Technikmesse nicht einfach nur Technik zeigen kann, Leute einladen und dann hoffen, dass das eine Menge Leute interessiert, sondern eine Messe, die Relevanz hat, muss ein kulturelles Event sein, muss in der Stadt wahrnehmbar, muss spürbar sein und muss vor allem im Prinzip die breite Masse ansprechen. Über die Medien, über die Endkonsumenten, aber eben zu den klassischen B2B-Kunden.
Und das hast du ja, also das kann man dir ja zuschreiben, die Veränderung quasi von der internationalen Funkausstellung zur Innovation for All Messe. Mhm. Da hast du ja viel, viel gemacht und hast ja tatsächlich das geschafft, dass das quasi ein Berlin-Event wird statt dieser klassischen Messe. Vielleicht kannst du da nochmal 2, 3 Sätze zu sagen, irgendwie was ihr, also ich finde, ihr habt letztes Jahr nochmal eine deutliche Schippe raufgelegt zu dem Jahr davor, zu dem ersten Innovation for All, wartet, ne, vor 2 Jahren. Vielleicht kannst du da nochmal 2, 3 Sätze sagen, irgendwie so, durch welche Elemente, wie schaffst du es oder wie hast du es geschafft, tatsächlich Berlin mit einzubinden, die Berliner mit einzubindet, die Stadt, das Umfeld.
Ja, also ich meine, sicherlich ist es sehr hilfreich gewesen, dadurch, dass ich Westberliner bin. Ich sage deshalb Westberliner, weil die IFA ursprünglich im Westen von Berlin eine sehr große Bedeutung seit den 1960er Jahren gehabt hat und zum Glück auch nach der Wende weiter behalten hat. Aber ich will damit sagen, ich bin als Westberliner mit der Messe aufgewachsen, also noch schon als kleiner Junge, und habe deshalb, glaube ich, sehr gut mitbekommen, was das bedeutet, wenn so ein Vibe in der Stadt ist. Wenn also nicht nur eine Sichtbarkeit, eine Visibilität von einer Veranstaltung in der Stadt und nicht nur an dem Ort, wo es stattfindet, sondern dass jeder Taxifahrer, jeder, Zollbeamter am Flughafen selbstverständlich weiß, warum jetzt so viele Leute kommen. Und das ist natürlich verloren gegangen. Und jeder, der eine Weile dabei ist, weiß, dass früher von der Messe ja Wetten, dass und diverse Jugendsendungen ganz normal gesendet wurden Anfang der 2000er. Und das waren natürlich dann noch andere Zeiten. Die Medien hatten eine andere Bedeutung, gab nur lineares Fernsehen zu dem Zeitpunkt. Und deshalb war das ein besonders auch Medien-Happening. Und das passte natürlich super zusammen. Und jetzt muss man gucken, man darf nicht der alten Zeit hinterher trauern. Man muss gucken, was sind denn jetzt Themen, die vergleichbar sind, die Leute faszinieren. Und dazu gehört auf jeden Fall, dass man so eine Veranstaltung dieser Größenordnung, wenn man es erfolgreich, nachhaltig macht, muss die in der ganzen Stadt zu spüren sein. Und da kennt man bei anderen erfolgreichen Formaten, jetzt in Deutschland zum Beispiel eine Gamescom, mhm, die in der ganzen Stadt wahrnehmbar ist. Aber auch bei internationalen Formaten wie Eurocall China oder Salon de Mobili in Mailand, wo die ganze Stadt mit einbezogen ist, viele Side-Events stattfinden, auch außerhalb der Branche. Und darum geht's, dass man halt so relevant ist, dass man es schafft, dass sich, wie sagt man immer so schön, Key Opinion Leader, weil eben so viele interessante Leute da sind, weltweit auch daran dranhängen und auch wiederum Veranstaltungen machen. Und dann führt es dazu, dass nicht nur die Hoteliers sagen, weil wir sind die Veranstaltung, die zum Beispiel in diesem Jahr die größte Auslastung der Hoteliers in Berlin gesorgt hat. Und da, denn jetzt komme ich vielleicht mal in die Richtung. Es geht halt darum, genau wie du richtig geschildert hast, sich mit vielen Leuten in der Stadt auseinanderzusetzen, weil da ist ein unheimlicher Energie da, auch ein unheimlicher Wille, dass man eben was gemeinsam auf die Beine stellt. Und fällt mir sicherlich einfacher, den Kontakt zu finden als Berliner. Und das war sicherlich auch ein Grund, warum wir es geschafft haben, dass die Politik mehr zugehört hat. In der nicht ganz einfachen Konstellation mit verschiedenen Bezirksbürgermeistern und eben dem Bürgermeister insgesamt darüber stehen selber. Ist nun mal in Berlin so, dass das besonders herausfordernd ist, da einheitliche, ich sag mal, Meinung zu haben und dann auch Dinge umzusetzen. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir werden gut unterstützt. Klar geht immer noch mehr, aber das hat geholfen. Und wenn man eben sieht, die Hotels haben ja, wenn man den Zahlen folgen darf, schon herausfordernd, dass die Touristen abnehmen in der Stadt Berlin. Mhm. Habe auch gelernt, das war mir gar nicht so bewusst, dass ein deutscher Tourist, ich glaube, etwas unter 100 Euro im Schnitt in der Stadt lässt, aber ein Tourist, der aus Nicht-Deutschland kommt, über 700 Euro. Und da sieht man mal, und die Funkausstellung bringt die meisten ausländischen Gäste hierher. Deswegen haben wir, glaube ich, darf man sagen, schon erheblich auch ökonomische Bedeutung für die Stadt Berlin. Aber ich finde es viel wichtiger, auch dass man eben sieht, wir schaffen es immer mehr, Berlin als Startup-Hochburg zu etablieren. Das spielt uns auch in die Karten, weil wir mit IFA Next auch einen großen Startup-Bereich haben. Ich finde, dass die Stadt es auch schafft, Kreative immer wieder anzuziehen. Und jetzt müssen wir halt noch politisch hinbekommen, dass wir wieder auch den Tourismus ankurbeln. Und ich glaube, mit solchen Dingen wie der IFA und einer Zusammenarbeit innerhalb der Stadt mit Kreativen, mit der Politik, mit Entertainment und das haben wir, da komme ich zum nächsten Punkt, zum Beispiel mit dem Sommergarten auch wieder gemacht, dass wir, ich gesagt haben, es ist ja keine Alternative dafür, den Sommergarten nicht zu betreiben, weil eben der dieses Gefühl, diesen Vibe wiederbringt. Und dieses Jahr hatten wir erstmals ja an dem sogenannten IFA-Samstag ein ausverkauftes Haus mit dem deutschen Rap-Shootingstar Ike Mel, wo über 10.000 oder knapp 10.000 Leute da waren. Und dann ist eben das Interessante, dass es eine Mischung gibt zwischen einer jungen Zielgruppe, die übrigens auch auf die IFA geht. Nach unserer Messung fast 60% der Gäste gehen auch auf die IFA, gucken sich die IFA an und nicht nur zum Konzert. Und da entsteht natürlich eine ganz andere Synergie, ein ganz anderes Gefühl. Und für uns war klar, wir werden auch in den nächsten Jahren den Sommergarten immer nutzen, auch wenn die Produktionsvoraussetzungen nicht ganz einfach sind an diesem Standort. Aber den Sommergarten als Entertainment Hub in der Mitte von der Messe, das ist ein Asset, was es weltweit nicht gibt. Und in Kombination mit Berlin ist perfekt.
Also ich finde das auch, macht den totalen Reiz aus der IFA. Und da muss ich eine kleine Kindheitserinnerung kurz erzählen, weil ich hatte es auch immer, ich bin ja nicht gebürtiger Berliner, sondern aus München. Und meine erste Erinnerung war auch immer, dass Thomas Gottschalk und Günter Jauch aus dem IFA-Sommergarten berichtet hatten. Und die letzten Jahre war ich immer auf vielen Konzerten da und diese Verbindung aus Fachpublikum und aber auch die Messe für Berliner und Berliner und für die Touristen macht den besonderen Reiz der IFA aus. Und wie du sagst, auch so dieses, ich gehe nicht nur zu den Konzerten hin, sondern ich will auch schauen, was gibt es für neue technische Produkte? Wie hat sich das auch inhaltlich verändert hin zu von einer, wie du sagtest, von einer Fernsehmesse, vielleicht im ersten Step hin zu weißer Ware, was sich in der ganzen Elektronik alles verändert hat, zu ganz neuen Bereichen, die dazu kommen jedes Jahr.
Absolut. Das Beispiel höre ich also sehr häufig. Gottschalk und Jauch aus dem Sommergarten. Also kenne ich.
Ja. Jetzt hast du schon sehr viel gesagt, irgendwie, was die IFA für Berlin bringt. Also warum die IFA irgendwie wichtig für Berlin ist. Warum ist ein Berlin wichtig für die IFA oder ist Berlin auch wichtig für die IFA?
Auf jeden Fall. Ich finde es immer gut, weil ich glaube, da nehmen wir uns beide nichts. Der Bürgermeister sagt ja auch immer wieder, IFA gehört zu Berlin, Berlin gehört zur IFA. Ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, wir haben ja dieses Jahr Fakten geschaffen, indem wir unseren Vertrag mit der Messe Berlin, wo wir uns ja einmieten, vorzeitig bis zum Jahr 2034 verlängert haben. Soll also auch und sollte ein klares Commitment für den Standort Berlin sein. Ich sag mal so, ich höre auch hier und da mal, man muss sich Berlin leisten als Messebetreiber, das sehe ich nicht ganz so. Also ich verstehe, dass in Berlin nicht alles in Anführungszeichen optimal ist. Das macht einen gewissen Charme aus, gar keine Frage. Aber wir haben hier trotzdem tolle Voraussetzungen, wie ich schon sagte. Und ich merke auch immer, wenn man über Berlin im Ausland spricht, und ich sehe mich auch wenn der Bürgermeister ein bisschen lustig gesagt hat, er hat es nämlich bestätigt, bin ja eigentlich überall auch Botschafter für Berlin, weil ich in dem Augenblick ja Werbung mache dafür, dass man unsere Stadt besucht. Meine ich ja auch, mache ich ja auch gerne und voller Überzeugung als Ur-Berliner. Aber es hat halt schon eine enorme Attraktivität, das merkt man auch für die Besucher. Man sieht ja auch, ganz große Messen, ob es jetzt eine CES ist in Las Vegas, da macht sicherlich Las Vegas eine Menge aus von der Attraktivität oder eben auch Barcelona, die große Mobilfunkmesse oder eben in Mailand die große Möbelmesse. Also das heißt, es sind immer Städte, die die Leute auch anziehen und deswegen mit dem kreativen Background, den Berlin hat und den logistischen Voraussetzungen, damit meine ich jetzt die Hotels beim Flughafen, da das ist eher ein Nachteil, das wissen aber alle Beteiligten. Da haben wir auch ziemlich viel Druck, gerade auch von den asiatischen Ausstellern bekommen, die halt schon sehr beklagen, dass Berlin schwer zu erreichen ist.
Nachvollziehbar.
Weiß, man arbeitet an allen Stellen dran und ich habe das jetzt gerade auch wieder beim Asia Berlin Summit mitbekommen, wo ich vorgestern und vorvorgestern war, dass eben mit diversen Ländern darüber verhandelt wird, mehr Direktflüge anzubieten. Das weiß ich, werden wir von heute auf morgen auch nicht lösen. Aber trotzdem, ich sag mal so, für uns ist auch kulturell gesehen und von der ganzen, ich sag mal, Möglichkeiten, die wir hier in Berlin haben, eindeutig der Punkt, wo ich sage, da gehört die IFA hin und nirgendwo anders.
Du und dein Team, ihr seid ja viel unterwegs in der Welt. wie ist so deine Einschätzung, ist gerade der Blick auf Berlin?
Also eins stimmt tatsächlich, das habe ich gemerkt, als ich letztes Jahr bei der South by Southwest Messe war und wir mit Berlin Partner zusammen was gemeinsam gemacht haben. Berlin Partner hat die Gelegenheit genutzt, ja auch immer das Thema Techno zu spielen. Und man muss es so sagen, also Berlin wird gleich mit ja mit Kultur, also mit ganz konkret Musik genannt. Und da spielt Techno immer eine große Rolle. Ich finde, dass die Leute, ich hatte auch interessante Gespräche mit amerikanischen Influencern auf der letzten IFA, die habe ich dann mal mit im Sommergarten genommen, also zwei von denen, die waren total hin und weg, weil sie sowas nicht kannten. Die Antwort war immer, that is typical Berlin, absolutely Berlin. Und da ist eine hohe Wertschätzung da. Die spiegelt sich aus meiner Sicht aktuell nicht unbedingt wieder in den Besucherzahlen hier. Ich finde, da müssen wir an allen Stellen etwas tun, dass wir diese Energie, die definitiv noch da ist, auch den Wunsch nach Berlin zu kommen, wieder besser hinkriegen.
Und wenn du wieder zurück, also du bist halt viel unterwegs, wenn du wieder zurück nach Berlin kommst, gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust oder was du an Berlin schätzt, was du nicht hast, wenn du nicht hier bist?
Ja, natürlich. Also erstmal, also ich bin zwar offen für andere auch Esskulturen, gibt auch überall auf der Welt sicherlich tolle Restaurants, aber die Vielfalt und wie finde, die finde ich also in Berlin so nicht anders. Also hohe Qualität, hohe Auswahl und natürlich bin ich hier auch zu Hause, dass man sich immer wieder freut zu kommen. Ganz wichtig ist auch, finde ich lustig, wenn man mal zwei Wochen am Stück kein vernünftiges Brot essen konnte oder Brötchen, dann freue ich mich zumindest auch immer wieder hier zu sein. Und was natürlich ganz wichtig ist für mich, der sehr viel auf Konzerte geht, in Berlin und als ich früher nach Frankfurt gependelt bin, das waren genau die beiden deutschen Städte, wo eigentlich, wenn ein Künstler in Europa war, war mindestens in einer von beiden Venues. Frankfurt war als Drehkreuz und Berlin, weil man natürlich Berlin nicht auslassen darf als Künstler. Und das kulturelle Angebot, also für mich konkret Konzertangebot, ist er sucht halt seinesgleichen in Berlin. Und deswegen freue ich mich selbstverständlich immer, wenn ich auch wieder hier vor Ort bin.
Passt zu unserer tollen Rubrik, die wir haben.
Nämlich, wir haben drei Fragen und die erste Frage lautet, wie viele Sterne würdest du aktuell Berlin vergeben?
Von wie vielen möglichen?
Kannst du offen entscheiden, das kommt immer unterschiedlich an.
Okay, ich mach's mal für mich einfacher. Von 10 möglichen Sternen würde ich aktuell, also vom Herzen her würde ich 9,5 vergeben oder 10.
So viel hatten wir noch nie.
Aber die Realität, wenn man jetzt das ganze Thema Baustellen, Schulen, Brücken und Infrastruktur sieht, kann ich zurzeit nur 7,5 Sterne geben.
Aber das ist auch schon viel. Also wenn man sich so, also wir wissen natürlich irgendwie, wie viele Sterne die anderen alle so geben, da ist das schon gut. Und vom Herzen 9,5 ist natürlich großartig. Das können eigentlich nur echte Berliner sagen.
Ja.
Und wenn du einen Tag der Bürgermeister wärst, was würdest du als erstes anstoßen, tun, verändern? Du als Mensch vielleicht.
Oder Bürger dieser Stadt.
Ich sag mal, ein bisschen raubt einen sicherlich die Illusion, wenn man selber ein bisschen mal mitbekommt, dass du als Politiker, je nachdem, selbst wenn du Dinge unbedingt umsetzen möchtest, wir haben ja gerade so ein Beispiel, dass ein Unternehmer, das ist im Prinzip der Herr Wildberger auf Bundesebene, mit dem ich zu tun hatte, als er bei Mediasaturn war. Also da kann man ja schlecht sagen, das ist ein Politiker, der achtet vor allem darauf, dass er wiedergewählt wird, ausgewählt wird oder ist halt in so einem Trott schon drin, sondern da kommt ein Unternehmer, der dann eben entscheidet, er möchte möglichst schnell Dinge umsetzen. Und die politische Realität, glaube ich, frustriert gerade Unternehmer immer wieder, weil wenn man ungeduldig ist, was die meisten sind, ist man da fehl am Platze. Wenn ich jetzt also sagen würde, ich wüsste zwar, würde gerne Dinge angehen, aber aufgrund des föderalen Systems zum Beispiel, kann man ja gar nicht so. Man muss sehr politisch sein, diplomatisch an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube, dass der Bürgermeister schon viel erreicht hat. Ich glaube auch, dass er an sein Herz auf der Zunge, aber auch an der richtigen Stelle hat. Mhm. Und würde mir wünschen, wenn ich richtig verstanden habe, gab es jetzt auch ein paar Situationen, wo man nicht die Zustimmung von allen Bezirken haben muss, um Dinge umzusetzen. Kenne mich jetzt nicht ganz genau, hat er aber letztens erklärt. Und das macht es sicherlich bei der Umsetzung und auch bei der schnellen Umsetzung von Themen wie Brückenneubau und so viel einfacher als vorher. Ich glaube, dass ich eins machen würde. Ich würde versuchen, gerade in den Behörden, wo nicht überall das Leistungsprinzip an erster Linie an vorderster Front steht, da würde ich versuchen anzusetzen eben auch die Möglichkeit schaffen, zum Beispiel von betriebsbedingten Kündigungen, also leistungsorientiert, ist ja nicht so einfach, aber im Bereich der Behörden ist es noch schwieriger, weil ich glaube, dass wir nicht zu wenig Personal haben, sondern die Anreize, motiviert zu arbeiten, sind einfach bei den Behörden zu wenig und das merken halt Leute, wenn Dinge unkoordiniert ablaufen oder eben zu spät, zu langsam gemacht werden. Und bei den Dingen, die jetzt vor der Brust stehen, die in Berlin geändert, aufgebaut, renoviert werden müssen, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir einen leistungsfähigen Apparat haben und da würde ich versuchen, so hart und hart klingt jetzt, soll auch so gemeint sein, weil ich glaube, wir haben da ein ernstes Thema und das müssen wir vernünftig angehen.
Mhm. Finde ich gut.
Ja, da haben wir noch eine dritte Frage. Was ist so dein Lieblingsort in Berlin? Oder so ein Secret Place oder wo sagst du, gibst immer wieder gern hin, weil du gut abschalten kannst oder weil du da eine tolle Zeit hast? Außer dem Messegelände und dem Sommergarten.
Das ist ja nur einmal im Jahr. Also erstmal würde ich sagen, in meiner Wohnung natürlich in allererster Linie, da bin ich ja schon eine ganze Weile, da kann ich mich erstmal gut entspannen, vor allem in einem der üblichen Konzertsäle von Columbia Halle, Astra, Tempodrom oder Lido oder Huxleys. Das sind alles so Orte, wo ich im Augenblick, wenn da eine gute Band spielt, einfach am meisten entspannen kann. Oder auch nicht lachen. Selbst ehrlich gesagt auch im Gym, weil ich da eben auch einfach mal runterkomme und auf der anderen Seite mich ein bisschen auspowern kann. Das sind eigentlich für mich Lieblingsorte. Ich habe nicht einen Platz am See oder irgendwo, wo mich keiner sieht, habe ich nicht, sondern nur so wie ich gerade sagte.
Und kommen da auch die Ideen? Also musst ja auch kreative Prozesse irgendwie in deinem Kopf haben. Kommen dir auf Konzerte beispielsweise auch neue Ideen?
Ja, also ich gehe tatsächlich auch mal, weil natürlich nicht immer jedes Mal Freunde Zeit haben, mit mir dahin zu gehen. Und insofern kommt es auch mal vor, dass ich alleine da bin. Und da kommen mir natürlich auch, ist ein guter Hinweis, auch mal kreative Ideen. Beim Sport und beim Konzert kommen mir kreative Ideen, hundertprozentig.
Und jetzt müssen wir natürlich Konzert, weil wir wissen es ja auch schon, aber die meisten wissen es wahrscheinlich draußen nicht, die dich jetzt nicht kennen. Deine Lieblingsmusik ist welche Musik? In welchem Genre bist du zu Hause?
Ja, also selbstverständlich wundere mich gar nicht, dass es auch anders sein kann, aber im Bereich Heavy Metal. Ja.
Was war dein letztes Konzert?
Mein letztes Konzert war tatsächlich jetzt am Wochenende eine Rammstein-Coverband in Potsdam.
Und wie oft bist du auf Konzerte?
Ja, ich schätze im Schnitt einmal die Woche, also über 50 Mal im Jahr.
Das ist schon toll. Und vor allen Dingen auch nicht nur in Berlin, sondern du bist ja dennoch unterwegs auf Konzerte.
Das stimmt. Ich finde, das macht einen besonderen Reiz, in anderen Ländern sich ein Konzert anzugucken. Letztens hatte ich die Gelegenheit, in Japan mir ein Festival, also ein Eintagesfestival anzuschauen. Mhm. Und mich interessiert, wie die Publikum da so mitgeht oder nicht mitgeht und in Japan zum Beispiel, man kann eigentlich ja nicht glauben, wenn dort rumgepokt wird, selbstverständlich auch Bier getrunken wird, aber der Boden ist so sauber, da ist nicht ein einziges Stück Dreck, selbst nicht vor der Bühne beim Metal-Konzert. Das ist der Mindset dort. Allein das war schon wert, mal zu sehen. Und trotzdem war die Stimmung gut, muss man also ganz klar sagen. Ist nicht so zurückhaltend. Und für mich ist es so tatsächlich, dass ich gerne mal eine Kurzreise mit einem Konzertbesuch verbinde. Allerdings musste denn schon eine Band sein, die mir nahesteht.
Was reizt dich am Metal? War das schon immer so? Bist du von Kindheit an Metal-Fan?
Ich bin tatsächlich, hat sich ergeben, so würde man sagen, so ab 16, 17. Und kannst du ganz, ganz klar auf den Punkt bringen. Also ich finde, die größte Leidenschaft ist hundertprozentig im Metal zu finden. Kannst du ja mal auf ein Rap-Konzert gehen, dann ist es nicht immer, aber sehr häufig so, dass der Künstler aus meiner Sicht unmotiviert seine Lieder nur halb anspielt und nach einer Stunde, fünf Minuten fertig ist. Das wirst du beim Metal niemals erleben. Das heißt, dort ist mehr Leidenschaft dabei. Du siehst auch, wenn ich meinen Bekannten und Freund von der Uber Eats, den Geschäftsführer Dirk, frage, dann sagt er mir, die angenehmsten Konzerte für ihn sind Metal-Konzerte, weil die Leute am nettesten, fairsten miteinander umgehen. Da braucht er eigentlich fast gar keine Security. Abgesehen davon ist sicherlich auch der Alkoholkonsum, hat er mir gesagt, also lohnt sich ja auch dann dort am höchsten der Bierkonsum. Aber jetzt von der Stimmung her, auch wie sich die Leute zum Beispiel im Moshpit, wenn man stürzt, gegenseitig helfen, da gibt es kaum auch Verletzte. Da gibt es also einen interessanten Vibe. Und ich finde, dass eine gut klingende Gitarre mit einer schönen Stimme, für mich ist schon noch wichtig, dass man die Musik verstehen kann. Wenn man also nur in Anführungszeichen Röcheln hört. Ich finde Growing schon gut, aber wenn das ganze Lied daraus besteht, ist es mir too much. Ich muss schon noch eine Seele, also damit meine ich eine Klarstimme erkennen können. Und wenn dann eine gut klingende Gitarre oder ein Double Brace zu hören ist, dann finde ich, ist es einfach ein Top-Gefühl, wenn man dazu auch noch ein kühles Bier trinken kann, gibt nichts Entspannenderes.
Ist eigentlich, ich bin ja auch sehr in der Musik zu Hause, aber überhaupt so gar nicht im Metal. Ist beim Metal eigentlich auch der Text interessant oder ist der komplett nebensächlich?
Ist also eine berechtigte Frage. Und da habe ich mich auch schon, also nicht drüber gestritten, aber ich musste lachen, weil zum Beispiel die Band Heaven Shall Burn, ist ja eine deutsche, nicht Berliner, aber ich glaube, kommen die aus Leipzig? Auf jeden Fall, oder Sachsen auf jeden Fall. Auf jeden Fall, die sind relativ bekannt. Mhm. Die spielen eher eine Musik, wo man eigentlich den Klartext nicht so verstehen kann. Und mir hatte dann mal eine Bekannte von mir gesagt, sie hört diese Musik wegen den Texten.
Mhm.
Dann dachte ich, das kann nur ein Witz sein, weil ich verstehe die Texte, also ich kann sie nicht verstehen. ich müsste sie lesen. Ja. Und die meinte das dabei ernst. Die Texte handeln von gesellschaftlichen Themen, auch wie man mit Tieren umgeht und so. Habe ich dann mal mir zwei, drei Songtexte durchgelesen? Okay, aber um deine Frage zu beantworten, also ich achte ein bisschen auf die Texte, aber ehrlich gesagt spielen die eine untergeordnete Rolle. Für mich.
Ja, ja, kann ich nachvollziehen.
Ich finde, er fasst schon eine gute Überleitung so ein bisschen, weil es geht im weitesten Sinne auch um Musik und auch um Texte. Und wir haben noch eine Rubrik, die hat keinen Namen, aber immer der Gast, der vor dir da war im Podcast, gibt immer ein kleines, spontanes Geschenk mit. Und das wollen wir dir jetzt hier gleich mal überreichen. Und wenn du magst, kannst du gern schildern, was du siehst und was du gerade auspackst.
Also ich sehe einen Beutel mit Inhalt. Jetzt gucken wir, was im Beutel drin ist. Oh, aha. Also ist ein Weihnachtsbeutel. Das heißt, ich habe jetzt gerade einen Lebkuchen in der Hand. Und da sind hier Zimtsterne noch drin.
Mm.
Ich beiß einfach mal rein, aber scheint nicht schlecht zu schmecken. Und es sind auch noch, würde ich mal sagen, Christbaumanhänger drin. So Sterne. So selbst gebastelt, glaube ich nicht, aber den kann man an einen Baum anhängen, um seinen Weihnachtsbaum schöner zu machen. Also die Weihnachtszeit, wie ich merke, wurde von meinem Rohrgastgeber hier eingeleitet.
Man kann leider nicht sehen, erkennen jetzt, wer oder aus welchem Genre der Gast vor dir kommt. Ist nämlich interessanterweise auch zufällig jemand aus der Musik.
Aha.
Allerdings aus einem ganz anderen Genre, aus, du musst jetzt nicht alle auspacken, wenn du willst.
Guck mal, ich bin ja immer neugierig.
Jetzt wird hier nämlich alle ausgepackt. Georgette D., weiß nicht, ob du Georgette D. kennst,
nee.
Ist Chanson. Eine Chanson-Sängerin, eine Künstlerin, eine Theaterspielerin, eine Diva auf der Bühne, also ein ganz anderes Genre, was ich ja schon wieder sehr interessant jetzt finde, weil wir halt ja irgendwie von Metal irgendwie auf Chanson kommen. Vielleicht hörst du dir ja mal an, Georgette D.
Und wir würden uns natürlich freuen, wenn du unserem nächsten Gast auch ganz spontan, was dir vielleicht hier im Büro oder so hast, auch ein kleines Geschenk mitgeben könntest und möchtest.
Gib mal einen bitte.
Was wir dann auch wieder überreichen werden. Das machen wir.
Na, selbstverständlich.
Super.
Da weiß ich auch schon, was ich mitgebe.
Ach, das ist doch klasse. Ich hätte noch mal eine
Frage.
Ich hätte noch mal eine Frage.
Ich habe gerade nur, weil es jetzt gerade so irgendwie pausiert ist, ich habe gerade in seinem Handy mal Georgette D. eingegeben, damit er mal kurz gucken kann, wer sich dahinter versteckt.
Okay.
Ich hätte nochmal eine Frage zu, du, als Chef der IFA hast du ja immer ganz viel mit Technik, mit Innovationen zu tun. Auf welches Gadget würdest du nicht mehr verzichten wollen? Oder hast du in deinem Alltag integriert und sagst, das muss ich einfach nutzen?
Naja, also wahrscheinlich würde ich sagen, die meisten Smartphones, wenn man so viel Zeit damit verbringt. Ich habe mich aber damit mal beschäftigt. Im Schnitt verbringt oder nutzt jeder von uns in der, sagen wir mal, in Anführungszeichen westlichen Welt, über 5 Stunden am Tag elektronische Geräte. Davon ist Handy irgendwie 2 Stunden, aber 3 Stunden nutzt jeder von uns, klar, Laptop, irgendein elektronisches Gerät. Und das sind ja alle Geräte, die bei uns auf der IFA eine Rolle spielen. Deswegen, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ist die IFA natürlich relevant für alle, weil die Produkte, die wir besprechen, die Strategien, die dahinter stecken, die den Ausblick in die Zukunft, sind halt, muss jeden interessieren, weil er jeden Tag damit zu tun hat. Wo ich nicht mehr verzichten möchte, hat einen längeren Hintergrund, ist also das Navigationssystem, wobei das natürlich auf meinem Handy jetzt drauf ist, ist mir schon klar. Weil für mich, ich will mich übertreiben, aber eine Art Kindheitstrauma, weil ich musste früher noch, wenn ich auf dem Beifahrersitz bei meinem Vater saß, mit Karten und Atlanten betreibe, Wege raussuchen. Und mein Orientierungssinn ist nicht gerade der beste. Das heißt, ich würde verzweifeln, wenn ich heutzutage nicht die Gelegenheit hätte, Google Maps, also Navigationssystem quasi zu nutzen. Das ist für mich die eine der entspannendsten Erfindungen, die mein Leben einfacher machen und entspannter.
Finde ich übrigens lustig. Ich glaube, Kinder lernen ja heute, warum auch immer oder warum auch nicht mehr irgendwie diese Karten zu lesen. Muss man das eigentlich oder muss man das nicht mehr heute?
Wahrscheinlich nicht mehr so.
Ich sag's mal einfach. Ich hatte gestern, saß beim Dinner neben beim Asia-Berlin Summit ein Kollege aus Spanien neben mir. Der hat gesagt, dass es ja letztens ein Stromausfall gab, wo zumindest Teile von Spanien mehrere Tage keinen Strom hatten. Und dann hat man mal wieder gesehen, das meiste, was gekauft wurde, waren übrigens Radios mit Batterie. Das war also in der Zeit der absolute Ultrarenner, weil die Leute sich informieren mussten, wollten, wie es weitergeht. Und in so einer Phase sieht man ja dann, was willst du da machen, wenn du nicht, musst du eine Karte lesen können. Und ich finde es immer lustig, wenn Ur-Berliner Taxifahrer heute noch ihren Atlas hinten im Sitz klemmen haben. Wisst man nicht warum, weil sie Angst haben, dass der, weiß ich nicht, Strom bei denen ausgeht, weiß ich nicht. Ja. Aber es hat ein bisschen was und ich finde, Felix, da die Frage stelle ich mir auch. Es ist gut, Dinge zu wissen, zumindest sie ansatzweise zu können, auch wenn man sie dann nicht anwenden muss. Wie gesagt, ich möchte mal sehen, was passiert, wenn der Strom ausfällt, dann sollte man nicht komplett hilflos sein.
Ja, aber muss man es lernen, ist halt so ein bisschen so die Frage. Das ist so wie mit dem Bügelbrett, ne? Passt ja auch so ein bisschen zur, IFA-Innovation auch durchaus. Ich meine, welches Kind kennt noch ein Bügelbrett und ein Bügeleisen? Das ist ja so von Oma Oldschool. Aber wir haben ja früher, also ich jedenfalls als Kind irgendwie, ich musste ja noch Taschentücher sogar bügeln, Stofftaschentücher. Also ich meine, das war ja irgendwie eine andere Zeit. Aber es ist doch spannend, was innerhalb von einem Leben, gerade in der Technik und auch im Lifestyle, sich da alles irgendwie verändert hat. Finde ich sehr spannend. Und da finde ich auch wiederum, um mal wieder zurückzukommen, irgendwie ganz kurz noch zur IFA, da finde ich toll, dass ihr jetzt auch den Ansatz habt, irgendwie, man denkt ja erstmal bei der IFA ja nicht irgendwie an Haarpflege, Körperpflege,
Gesundheit. Also
Gesundheit, wie heißt es? Mir fällt das Wort gerade nicht ein. Die Selbstoptimierungsbranche.
Ja, genau.
Branche.
Ja, wir nennen das sozusagen Beauty Tech oder Digital Health.
Ja, genau. Das ist ja ein Riesenmarkt, den man eigentlich immer ja nicht irgendwie so auf dem Schirm hat, wenn man an die IFA irgendwie denkt, jeweils an die alte IFA. Aber das ist ja für euch auch ein Riesenmarkt irgendwie, was euch ja auch als Innovation for All ausmacht.
Da hast du vollkommen recht. Und das habe ich vorhin nicht deutlich genug hervorgehoben. Zu sagen, auf welche Trendthemen fokussierst du dich denn? Wenn wir nur in Anführungszeichen bei Konsumelektronik und Haushaltsgeräten bleiben würden, was eine lange Zeit Hauptbestandteil der IFA waren, dann würden wir uns selber abschaffen. Denn in anderen Bereichen, Mobility ist jetzt einer, aber auch, du hast gerade welche gesagt, da kommen die größten Wachstumsraten her. Das heißt nicht, dass wir das alle nicht mehr machen. Aber wir müssen gucken, welche Trends im elektronischen Bereich, wir nennen es Future Tech, werden denn gesetzt? Wo müssen wir uns drauf stürzen? Wo ist das Interesse da? Was wollen die Leute sehen? Und die gehören definitiv dazu. Jeder trackt ja heute ganz viele Sachen von sich. Mhm. Und das ist nicht mehr unnormal, das ist normal geworden. Und demzufolge beschäftigen wir uns mit solchen Themen natürlich auch.
Also müssen wir alle zur IFA.
Ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, was die nächsten Trends sein werden auf der IFA und freuen uns dann schon. Dann ist auch wieder Sommer. Und ja, Live, dann danken wir dir ganz herzlich, dass wir zu Gast sein durften bei dir in eurem tollen Podcast-Studio.
Ja, gerne.
Ja. Und sind gespannt, was da auf uns zukommt.
Ja, sehr gut. Freut mich.
Und sagen Tschüss.
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 Macht's gut. Tschüss.